Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Was müssen wir eigentlich an Grundannahmen setzen können, damit wir das in dieser globalen Struktur hinbekommen?
Kann dann also das in Anführungsstriche kleine Europa mit seiner hohen Heterogenität wirklich so eine countervailing power gegenüber China sein?
Der Druck von außen ist immer am heilsamsten in einer auch heterogenen Großfamilie. Und die haben dann mit anderen auch keinen Spaß. Die haben mit China keinen Spaß in der 16+1-Initiative. Das ist einfach auch absurd, was einige Europäer da machen.
Ja, hallo, Michael.
Hallo, ich grüße dich, Bert.
Ja, die neue chinesische Seidenstraße, das ist ja im 2013 ein angeschobenes Projekt, also One Belt, One Road, ist in meinen Augen ein modernes, neomerkantilistisches Projekt, aber da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Nämlich dahinter verbirgt sich ja ein gigantisches Infrastrukturprogramm zwischen China und mehr als 60 Ländern in Asien, Afrika und Europa. Die Fertigstellung ist für 2049, purer Zufall, geplant, nämlich da ist 100-jährige Jubiläum der Machtergreifung der KP in China. In Deutschland spielt interessanterweise der Duisburger Hafen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Okay, China wird vorgeworfen, dass es durchaus die Möglichkeit besteht, da die Finanzierung oft von China bereitgestellt wird, die beteiligten Länder ein bisschen so an die Kandare zu nehmen. Aber das würde ich heute mit dir nicht diskutieren. Ich möchte gerne mit dir diskutieren, dass die EU in meinen Augen so eine Art MeToo-Projekt aufgelegt hat, nämlich ein 300-Milliarden-Programm Global Gateway, also das Tor zur Welt. Das soll ein Kontrapunkt zu dem chinesischen Projekt sein. Und mit dem Geld sollen in Schwellen- und Entwicklungsländern Verkehrsprojekte, Einsatz von grünem Wasserstoff, Ausbau, Bildungs- und Unterrichtswesen vorangebracht werden. Und jetzt interessant ist, die Bedingung ist, dass die Länder, die in den Genuss dieser Gelder kommen wollen, sich an die EU-Maxime zu orientieren haben. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Was hältst du davon? Ist das nicht oder ein Abklatsch von der alten Biden-Initiative Build Back Better World?
Ja, schon, aber ich halte es für richtig und auch für klug, denn wir stehen in einem Systemwettbewerb und immer schärfer eigentlich einem Systemkonflikt zwischen dem transatlantischen Westen und China. Und die ideologische Regression, die wir seit 4-5 Jahren in China verstärkt beobachten, angefangen, als die dann alle wieder von Xi Jinping angefangen, dahin getigert sind zu der ersten Hütte, wo Mao mal irgendwann in den 40er Jahren gewohnt hat, bis hin zu dem, was an Verfassungsänderungen, Präsident auf Lebenszeit, alles sich damit verbindet. Es ist Ausdruck eines eigenständigen oder sagen wir mal ganz eigenen politischen Systems mit diktatorischen Elementen oder stark diktatorischen Elementen. Alle Hoffnungen des Westens im Sinne einer Modernisierung, einer Modernisierungshypothese, man müsste nur Freihandel mit den Chinesen treiben, so George Bush 1992, dann würden die auch irgendwann Demokraten. Es ist gescheitert. So. Und alles, was die Chinesen machen, ist natürlich strategisch verankert. Es ist ja nicht einfach irgendwie eine Nettigkeit, dass sie sagen, das verkaufen die zwar so, aber so naiv darf nun keiner mehr sein. Und es geht ganz klar um Interesseneinflusssphären. Man darf auch nicht vergessen, es gibt die erste Militärbasis der Chinesen in Djibouti. Mhm. Das ist bei uns so unter der Wahrnehmungsschwelle. Das heißt, es verbinden sich damit nicht nur ökonomische, sondern auch sicherheitspolitische Interessen.
Aber sowas hat der Westen doch auch, nicht wahr?
Ja, aber die Frage ist, mit welchen Strukturen man dann umgeht und was kann der Westen tun? Mhm. Ich meine, dass die USA eine starke Militärmacht sind, ist ja unbestritten. Das ist ihre Aufgabe. Und damit ein Militärbudget insgesamt, das doppelt so groß ist wie das der Europäischen Union, aber mehr als doppelt so wirksam, ist sie da verankert. Das wird Europa nicht leisten können. Solange Europa sicherheitspolitisch sich nicht aufstellt und auch dabei Geld sparen könnte, um trotzdem effektiver zu sein, sind solche Strukturen und solche Programme, wie ich finde, hochbedeutsam. Es ist das Angebot Europas mit anderen Kriterien, aber mit unseren Kriterien. Also Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, all das, was da aufgeführt ist, Menschenrechte. Was man gelegentlich hört, wenn man in Brüssel unterwegs ist, immer dem Motto, ja, sagen die dann in Subsahara-Afrika, die dortigen Staatschefs, das ist mir zu kompliziert mit euch in Europa. Da muss ich das einhalten, die Chinesen geben das Geld so. Langsam merken die, dass das Geld halt nicht so kommt, sondern an Bedingungen knüpft es und auch knallhart zurückgeht. Es wird teuer und es wird auch nichts verschenkt. Also es gibt keine Geschenke. Du hast Duisburg erwähnt. Ja. Auch mir hat letztens jemand erklärt, Herne sei auch Teil, da würde die Seidenstraße enden. Gut, das Ruhrgebiet ist ja offen für Strukturwandel, um es mal neutral zu sagen. Aber ich finde es, um den ganz auf den Punkt zu bringen, ich finde es richtig. Ich finde es auch einen mutigen Schritt. Ich finde auch 300 Milliarden ein großes Thema. Da muss man gucken, wo das Geld herkommt. Vieles ist natürlich umgebucht. Ja. Aber es fügt sich auch ein in diese Strategie, die Schwellenländer, die Entwicklungsländer in ihrer eigenen Situation ernst zu nehmen, wie wir das mit dem Global Compact for Africa 2017 beim G20-Gipfel auch gemacht haben.
Okay, wenn das also die Antwort des Westens namentlich von Europa ist, so müssen wir doch sagen, verbirgt dahinter letztlich eine Abkehr vom freien Welthandel, was man natürlich China vorwerfen kann. Das muss man natürlich auch uns dann vorwerfen und kann. So eine Bipolarisierung der Welt, sagen wir, von Interesse für den Exportweltmeister Deutschland sein?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.
Nein, das haben wir ja auch schon mal im Blick genommen. Das kann es natürlich nicht. Das ist gar keine Frage.
Aber das verbirgt sich doch dahinter.
Naja, sagen wir mal so, man kann natürlich zusehen, was die Chinesen machen und damit in der eigenen Abhängigkeit sozusagen sich kultivieren und diese Abhängigkeit wird dann zunehmen. Was die Chinesen nach meinem Dafürhalten nur verstehen, ist klare eigene Positionen und europäisches gemeinsames Handeln. Sowohl die amerikanische als auch die chinesische Politik und Administration glauben ja immer, haben sie auch zum Teil natürlich recht, dass Europa eine Ansammlung von Einzelstaaten ist und die könnte man immer noch differenziert ansprechen und auseinanderkriegen. So wie die Polen und die Ungarn sich im Augenblick aufführen, kann man das ja auch glauben.
Ja.
Auf der anderen Seite.
Ja, und auch die EU-Zone oder die Eurozone driftet doch ökonomisch auseinander. Das muss man doch sehen. Das europäische Gebilde ist doch nicht wirtschaftlich homogener geworden, sondern heterogener.
Ja, aber
geworden.
Wo gilt das nicht? Dazu geht das nicht. Die USA sind auch heterogener geworden. Die USA sind ein ökonomisch gesellschaft. Ja, ich meine, das ist ein völlig zerklüftetes Land. Daran gemessen ist Europa ja eine homogene Veranstaltung. Naja, wenn ich mir die West- und Ostküste anschaue und die Flyover-Countries in den USA, das Gleiche gilt doch aber irgendwo auch für China. Eine völlige Fehlallokation von Kapital in der Infrastruktur.
Wir müssen natürlich sehen, dass nach der Einführung des Euro die Heterogenität zugenommen hat. Und der Euro ist ja eigentlich eingeführt worden, als ein Projekt des Zusammenwachsens. Fakt ist, die, sagen wir mal, Wohlstandsdifferenzen haben nicht abgenommen, sondern zugenommen. Und der Euro hat letztlich vorrangig Deutschland gedient, weil es da seitdem keine Aufwertung mehr gab, mit denen Deutschland immer zu kämpfen hatte, solange es eine eigene Währung gab.
Also Zuspruch und Einspruch. Ja, aber Zuspruch und Einspruch gleichermaßen, Bert. Du hast recht, natürlich ist der Euro ein wunderbarer Hedge für die Risikoposition einer Exportnation wie die Deutschen. Gar keine Frage. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Prozess, in dem die Dinge dynamisch sich entwickeln. Einmal die Richtung und was wir im Augenblick sehen, auch mit den Recovery and Resilience Plänen Next Generation EU, ist, dass die Länder einen Weg machen. Schau dir Italien an. Die kommen da offensichtlich aus der Grütze raus. Deutlich kräftiges. Ja, aber auch dank einer europäischen Einbindung. Also alleine wird es ja auch keiner packen. Insofern, ich finde immer den Vergleich so ein bisschen unfair zu sagen, Europa ist differenziert und unterschiedlich. Ich meine, USA haben wir eben drüber gesprochen, aber auch China. Wir haben eine massive Fehlallokation von Kapital über das gesamte Land hinweg. Da gibt es Städte, die sind gebaut worden und leer.
Aber das Land spricht mit einer Stimme.
Ja, zumindest nach außen hin. Ja. Aber das, was die an Problemen innerparteilich haben, das Korruptionsthema, okay. Ja, ja. Die Provinzfürsten und Gouverneure. Also insofern, ich glaube, wenn man mal hinschaut, ist Europa eigentlich der sympathischste der drei Akteure, weil er diese Vielfalt auch zulässt und sich irgendwie auch balgt und kabbelt. Das finde ich alles ehrlicher. Und wer von außen zuschaut, glaube ich, wird sagen, eigentlich ist das ein Partner, mit dem ich mich besser ins Benehmen setzen kann. Die Kriterien sind klar und hinten, die werden nicht hinterrücks angepasst. Und das Geld wird nicht dann einverlangt oder es wird nicht werden nicht sinnlose Autobahnen links und rechts gebaut, weil das den Chinesen passt. Man darf ja einzig vergessen, das hat in China ja einen Vorlauf. Schon in den 60er Jahren hat Mao, ich glaube in Angola war das, dann als einziger eine Eisenbahn gebaut. Und das war dann nach dem Motto, wir schenken dem was, um dem mal zu zeigen, was der Kommunismus kann, wenn die anderen das Geld nicht geben. Naja gut, ein vernünftiger Mensch gibt das Geld nicht in ein korruptes Regime. Das kann nur ein politisch, strategisch anders aufgestellter tun, wie es die Kommunisten waren. Insofern finde ich das absolut richtig. Man kann sagen, es kommt auch natürlich ein bisschen spät, Global Gateway. Und es ist ja auch offensichtlich so, dass man in der Positionierung, was das eigentlich sein soll, erstmal nachfragen musste. Und dann hat ja von der Leyen auch gesagt, naja, es ist schon auch eine Antwort. Wir wollen eine Alternative anbieten.
Naja, also ich glaube, für uns beide kann gelten, dass wir keine Fans des chinesischen Entwicklungsmodells sind. Allerdings letztlich aber hat man hier doch auch zwei Wirtschaftsordnungen mit ins Schaufenster gestellt. Und ich fürchte, dass das chinesische Entwicklungsmodell, wo es eine Diktatur gibt, in der der Verzicht auf bürgerliche Freiheitsrechte eben also mit Wohlstand erkauft wird, dass dieses Modell für viele Länder, Entwicklungs- und Schwellenländer, die ja zum Teil sehr, sehr arm sind, möglicherweise das attraktivere ist.
Ja, es mag sein, dass es einfacher scheint, damit umzugehen. Auf der anderen Seite, ich glaube, was in Europa langsam begriffen wird und auch in der deutschen Entwicklungspolitik ist, wir müssen nicht mit unseren Vorstellungen von Governance und Staatlichkeit dahin gehen, sondern wir müssen sehen, dass es vor Ort andere Strukturen, Kulturen und Traditionen gibt und die muss man entwickeln helfen. Macht keinen Sinn, denen Katasteramt zu schenken, wenn sie gar nicht wissen, was und wenn es auch gar keine Relevanz hat, weil man es anders organisiert beispielsweise. Und diese Dinge sind, deswegen habe ich das eben erwähnt, in dem Global Compact with Africa richtigerweise formuliert. Man hat nicht gesagt, wir definieren die Projekte und ihr könnt euch drum bewerben, sondern ihr definiert die Projekte und wir geben das Geld, wenn ihr beschreiben könnt, dass es für eure Entwicklung den richtigen Weg gibt. Am Ende ist meine These, setzen sich diese auf Freiheit und Verantwortung auch in den Ländern zielenden Programme durch. China hat so viel strukturelle Probleme, so viel Verwerfungen, auch letztlich die politisch hochkommen werden. Deswegen bin ich immer so ein bisschen überrascht, wenn alle sagen, ja, große China, natürlich ist China groß, aber es ist auch ein auf das, zum Teil sehr tönenden Füßen.
Es ist ein Kontinent und der Westen ist natürlich bitterarm. Aber in den entwickelten Regionen, sagen wir mal, funktioniert die Bestechung durch Wohlstand. Und genau das, danach sehnen sich doch viele Länder Afrikas beispielsweise. Deswegen, dass die Attraktivität des westlichen Modells wird also auch durch dieses neue Projekt nicht verbessert, finde ich.
Ja, ich sag mal so, solange die Naivität vorherrscht in den Ländern, was weiß ich, Subsahara-Afrika oder in einigen asiatischen Staaten oder in Duisburg, dass man meint, man bekäme diesen Wohlstand jetzt geschenkt, nicht wahr, der dann da in China glänzt. Solange man das glaubt, wird man auf den Leimpfad gehen. Ja. Aber wenn man sich mal anschaut, die Schulden in Subsahara-Afrika, die haben sich seit 2013 mehr als verdoppelt gegenüber China. Das heißt also, die ärmeren Länder sind in hohem Maße verschuldet. Und dann kommen die irgendwann an und sagen, das ist aber jetzt ein Problem. Ja, es ist zum Beispiel auch diese schöne Geschichte, die haben wir da Serbien, die da irgendein etwas gebaut haben und dann kriegen sie da über fast eine Billion Kredit, das hat 100% Staatsverschuldung ausgelöst. Und da haben sie bei der EU gefragt, ob die nicht helfen könnte. Also die Dinge werden sichtbar, weil die Chinesen keinen Kompromiss eingehen und dann sehr deutlich hart sind. Je länger das sichtbar wird, umso unattraktiver wird das Programm ja. Und im Übrigen liegt es ja vielfach auch weit hinter Plan. Ich meine, 2049 ist noch weit. Klar, das aber kommt
das
relativ schnell.
Das wird natürlich erreicht, ist das selbstverständlich.
Da ja, das wird im Plan wird das erreicht, nicht wahr? Wird auch bekannt gegeben, Und dann wird auch darüber hinweggegangen, dass es Dinge gibt, die nicht zusammenpassen und ähnliches. Aber insofern, ich glaube, je länger man zusehen kann, dass die Chinesen das mit einer ganz klaren ideologischen Verankerung, ganz klaren strategischen Perspektive tun, umso weniger wird es attraktiv sein. Und da stößt jetzt dieses Global Gateway hinein.
Ja, ob es so fallen wird, das weiß ich nicht, aber ich bleibe nochmal dabei. Sag mal, jedes Land hat ja sein spezifisches, Geschäftsmodell. Mhm. Wir setzen auf den Außenhandel mit Industrieprodukten, also die afrikanischen Länder liefern Rohstoffe, Russland liefert Öl und Gas. Das heißt, jedes Land hat doch sein spezifisches Geschäftsmodell und wenn man das akzeptiert, glaube ich immer noch, ist dieses, sagen wir mal, weniger gebundene chinesische Programm vielleicht sogar attraktiver für einige, sagen wir mal, im Entwicklungsstand hinterherhinkende Länder.
Was die anstrengenden Sozialstandards für diese Länder, ja, das mag so sein, aber wie gesagt, es verliert sich dann relativ schnell, weil es dann halt doch bedingungsreich ist.
Ja.
Also ich glaube, wir müssen nochmal auf den Punkt, du hattest eingangs gefragt, was heißt das eigentlich für die Globalisierung
Richtig.
Oder für die globale Arbeitsteilung?
Das wäre die nächste Frage gewesen, aber die hast du jetzt vorweggenommen.
Ja, wir sind ja schon so unterwegs, dass wir die Fragen uns schon
erwarten.
aber Bert, der Punkt ist ja interessanter, wenn du heute mal die Zahlen anschaust, der Maschinenbau berichtet für den Oktober zweistellige Auftragseingangsraten, Zuwachsraten gegenüber Vorjahr. Das ist ja deutlich, dass hier diese Weltwirtschaft uns trägt. Das kommt ja nicht alles aus dem Inland. Das ist
nur leider können wir nicht liefern. Nicht?
Genau, aber ich will nur sagen, die Nachfrage ist robust und zeigt natürlich nochmal dieses deutsche Geschäftsmodell. Und dann sind wir genau bei dem eigentlichen Punkt. Was müssen wir eigentlich an Grundannahmen setzen können, damit wir das in dieser globalen Struktur hinbekommen? Wie viel multilaterale Ordnung ist auch China bereit einzugehen? Mein Eindruck ist, wenn man sich anschaut, diese Ersatzhandlungen zur Welthandelsorganisation. Also das waren im Grunde die Amerikaner, die schon unter Obama das Schiedsgericht nicht
besetzt haben.
Ist immer noch nicht so. Was hat man gemacht? Dann haben sich aber Chinesen und andere und Europäer zusammengetan, man quasi so ein Dummy dafür geschaffen, so eine Ersatzlösung. Das zeigt, dass letztlich, wenn es um die großen ökonomischen Fragen geht und wenn man da klar beieinander steht, die Chinesen dann doch auch wieder auf diese Regelbasierung auch eingehen. Und das, glaube ich, ist eine Chance. Wir müssen klar machen, wir werden denen nicht die Demokratie verordnen. Mhm. Aber wir werden ihnen auch sagen müssen, auch unseren Unternehmen, was die dort tun, ist in einem Konflikt. Die Marktdynamik ist das eine, aber die Anforderungen eines Staates, der seine Bürger überwacht im Social Scoring und solche Dinge, das müssen wir zumindest offen adressieren und das heißt auch, dass Unternehmen sich das klug überlegen müssen. Ich kenne auch kein deutsches Unternehmen, das die neueste Technologie in China anwendet. Das ist immer die vorletzte, weil sie ansonsten ja kalt enteignet werden. Also daraus eine Überlegung zu machen, wie können wir eigentlich bei dem Systemkonflikt angemessen Globalisierung gestalten, da sehe ich übrigens auch im Koalitionsvertrag keine richtige Antwort. Aber denn das sind ja letztlich Fragen, was ist denn das Mindestmaß an Prinzipien, das ich voraussetzen muss? Oder was haben wir sonst an Rückschritt zu gewerten? Wir haben ja mal in einem anderen Zusammenhang diskutiert, diese Deglobalisierung kann auch natürlich mit in diese ganze Preisdruckdynamik hinein, weil die Importpreise uns nicht mehr entlasten.
Sondern ja, genau, im Augenblick, wird teurer.
Ne? Sondern teurer.
Ja, auch wir importieren Inflation aus China, weil dort die Lohnkosten perspektivisch rasant steigen werden,
genau.
Wegen der Überalterung. Das ist richtig, aber noch einmal, wir akzeptieren, dass es eine Bipolarisierung der Welt gibt. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ja, und die ist ja auch nicht so in europäischer Hand so richtig. Ne?
Ist nicht richtig in der Hand und USA besinnt sich ja auf sich selbst und bislang waren die USA ja immer mehr oder weniger ein Verfechter eben eines freien Welthandels, das sind sie nicht mehr geworden und kann, meines Erachtens, und kann dann also das in Anführungsstriche kleine Europa mit seiner hohen Heterogenität wirklich so eine countervailing power gegenüber China sein.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Alleine nicht. Das glaube ich auch. Aber insofern geht es immer auch um den transatlantischen Westen. Und das ist ja natürlich auch ein Enttäuschungsthema, was wir und auch in Richtung Biden-Administration zu artikulieren haben.
Ist ja nichts geändert gegenüber Trump.
Nee, ne? Nein. Du hast jetzt die gleiche Kiste wieder mit dem Investitionsprogramm. Dann sagen die solche Regeln, dass ausländische Unternehmen gar keine Chance haben. Das heißt, die Abschottungsdynamiken oder Wünsche dort sind unverändert hoch. Und da fehlt die Perspektive der Amerikaner auch zu sagen, wir wissen ja, wie es bei euch ist. Ihr macht Handelspolitik auf europäischer Ebene. Dann muss der europäischen Ebene von unserer Seite das auch eröffnet werden. Und dass dann noch einzelne Provinzen in Belgien oder sonst wo mitstimmen, ob ein Freihandels- und Investitionsabkommen mit Kanada umgesetzt wird, ist natürlich eigentlich unerträglich. Und insofern hast du völlig recht. Europa ist bei weitem nicht da, wo es hin müsste. Und da müsste man sich darauf konzentrieren, denn es hat keiner was davon, wenn er sich hier rausnimmt. Also wir können nur mit Partnern, und da ist Kanada ein wichtiger, irgendwie dann auch mit den USA die Dinge weiterentwickeln, aber wir müssen auch ein Programm haben, auch das hören wir nicht. Ja. Natürlich werden wir TTIP nicht wiederholen können als Neuland, das läuft wiederum tot, aber wir müssen auch fragen können, was können wir denn reduziert machen, um klarzumachen, es gibt diesen transatlantischen Westen noch.
Gut, also wenn wir der Ansicht sind, dass wir in eine tripolare Welt reinrutschen, das hast du ja gerade angedeutet, USA, China, Europa. Das setzt natürlich voraus, dass Europa wirklich ein Pol sein kann. Aber was ich gegenwärtig feststelle, ist doch eine hohe Heterogenität der Meinung. Und wenn wirklich Europa als Unit auftreten soll, dann müssten wir doch, bevor wir wirtschaftspolitische Aktivitäten entfalten, erstmal einige organisatorische Dinge zurechtrücken. Und da hängt doch eigentlich Deutschland weit hinterher. Wir machen tolle Wahlen in Europa und wer bestimmt die Kommissionspräsidentin Macron und Merkel im Hinterzimmer?
Ja, klar. Das Parlament, muss man allerdings auch sagen, hatte auch versagt, weil Timmermans, der auf Platz 2 war, eigentlich hätte zurückstecken müssen, was er nicht getan hat. Das ist, stimmt dir völlig zu. Aber wir brauchen auch wieder europäische Projekte. Wir haben jetzt die Chance, beispielsweise beim Thema Verteidigungskooperation viel mehr zu tun.
Wir müssen eine gemeinsame, sagen wir mal, Wehrmacht in Anführungsstrich halten, wie sie ja in den frühen 50er Jahren schon mal angedacht waren,
europäische Verteidigungsgemeinschaft.
Und die dann gescheitert ist, als ich Frankreich damals noch nicht vorstellen konnte, dass Deutsche und Franzosen in gleichen Uniformen rumlaufen.
Ja. Das war ja auch, muss man sich vorstellen, das war 1954, neun Jahre nach Kriegsende. Ja. Das war auch ein
Schnellschuss.
Bisschen schnell, aber wenn man sich mal anschaut, wir haben irgendwie 147 Waffenarten und Gattungen.
Ja, das ist die Harmonisierung völlig klar.
Ne? Und in den USA sind es irgendwie 40. Also das heißt, wir geben ein Schweinegeld aus und haben noch nicht mal einen größeren Ertrag. Also wie eben angedeutet, wir geben die Hälfte des amerikanischen Verteidigungshaushalts in der Europäischen Union für Verteidigung aus, sind aber noch nicht mal halb so wirksam. Das heißt, Europa könnte 100 Milliarden Euro sparen in der Beschaffung, würde es in der Verteidigung sich zusammenraufen. Das heißt natürlich auch etwas für den militärischen Produktionskomplex. Der müsste dann auch mal von seiner Vielfalt der Angebote wahrscheinlich abgehen. Aber da liegt doch ein Riesenhandlungsfeld. Es geht immer um die Frage, wie wir die Haushalte auch sanieren. Also die Verteidigungsunion wäre auch ein Schritt, fiskalische Autonomie zu erhöhen der Länder.
Jetzt blickt mal in die Glaskugel. Also wir haben gesehen, also es gibt, sagen wir mal, die Bemühungen Chinas, es gibt die Bemühungen der USA, die aber nicht auf Welthandel und auch nicht auf geopolitischen, sagen wir mal, außenpolitischen Einfluss so ausgerichtet sind wie China. Und wir haben Europa, was eigentlich, was es geopolitisch will, noch nicht so genau weiß. Blick mal in die Glaskugel und sage mir mal, wo wird die Weltwirtschaft im Jahre 2030 stehen? Werden wir wieder ein, sagen wir mal, dominierendes Freihandelsregime haben oder werden wir doch also eine Multipolarität der Welt haben, wo die hehre Idee des Multilateralismus ein deutlich geringeres Gewicht als heute ist? Schau in die Glaskugel.
Ich neige zur zweiten Variante. Ich glaube, dass die vielleicht in der Tat mit drei Polen diesen Weg geht, weil Europa einfach dann irgendwann begreift, dass es nur gemeinsam überhaupt eine Artikulations- und Einflussmöglichkeit hat. Das ist immer, der Druck von außen ist immer am heilsamsten in einer auch heterogenen Großfamilie. Sonst wären
27 Zwerge auf der einen Seite.
So. Und die haben dann auch alleine und mit anderen auch keinen Spaß. Die haben mit China keinen Spaß in der 16+1-Initiative. Das ist einfach auch absurd, was einige Europäer da machen. Aber das wird weggehen. Ich glaube nur, dass die ökonomischen Potenziale Europas aufgrund seiner Vielfältigkeit und seiner Wettbewerbsstruktur letztlich die Größeren sind, die USA werden aus ihrer Spaltung nicht rauskommen und China steht vor ja gravierenden Herausforderungen. Wir haben die tönernen Füße eben angesprochen, was räumliche Struktur angeht. Wir haben die Kapitalmärkte, die noch immer in einer letztlich Steuerung des Staates sind. Also ja, bipolar oder multipolar, tripolar. Aber ich glaube, dass Europa große Chancen hat und dass der Druck, der von außen kommt, diese Chancen auch mobilisiert.
Das ist doch mal ein positives Schlusswort, dass der alte Kontinent Europa doch vor dem Hintergrund der beiden großen Blöcke eine Zukunft hat. Sagt Michael Hüter, ich bedanke mich.
Danke dir.
Ja, okay.
Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.